Aber es muss auch so sein, ja, dass wir nicht nur als Errettete uns freuen an dem, was Jesus für uns getan hat. Die meisten sagen so, Jesus am Kreuz, Jesus für mich, ich freue mich, meine Sünden sind mir vergeben und das Ich sitzt auf dem Thron. Es muss nämlich in einer gewissen zweiten Bekehrung dieser Wechsel erfolgen, der, meine ich, von Römer 7 nach 8 auch erfolgt. Nämlich, dass mein Ich am Kreuz hängt und Jesus auf dem Thron sitzt. Und das ist ein harter, schmerzlicher Prozess. Aber ich möchte nochmal sagen, der Weg oder die Phasen in diesem Lernprozess sind, dass wir ihn anschauen und in seiner Herrlichkeit mitverwandelt werden. Dann können wir auch in der Praxis des Lebens erfahren, die Kraft der Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich lernte einmal einen Missionar kennen, der unter den Arabern arbeitete. Ich leitete eine Jungscha-Freizeit und der hat uns berichtet, wie er eines Tages getötet werden sollte, weil sein arabischer Freund und Missionar und Bruder wieder zum Islam zurückgewonnen werden sollte. Da war er in einer Gaststätte, er musste aufs Essen warten und dann hatte man ihm, das hat er später erfahren, eine doppelte Dosis Gift ins Essen gemengt. Und als er dann weiterfuhr, in den Wagen einstieg, da war ihm also wirklich so übel, dass er spürte, also ich muss jetzt sterben. Und da machte ihn sein Freund auf diese Kraft der Auferstehung aufmerksam, auch von Markus 16 vom Schluss her. Und dann haben sie gebetet, gedankt und siehe da, Gott griff ein, er musste nicht sterben. Als er dann nach einigen Wochen wieder dahin zurückkam, da erblasste dieser Religionslehrer des Islam, als er diesen totgeglaubten deutschen Missionar vor sich sah. Das war der Grund seiner Bekehrung. Und dann musste er erleben, wie man ihn verfolgte. Er musste aus diesem Gebiet auswandern. Aber es wird deutlich, dass auch hier die Reihenfolge ist, zu erkennen ihn, die Kraft der Auferstehung. Und dann kann man auch in den Leiden erfahren, entweder wie damals in Paulus gesteinigt, wieder in der Kraft des Auferstandenen zu neuem Leben erweckt zu werden, oder in den Schwierigkeiten, in den Leiden, in den Nöten, diese Kraft zu erfahren. Eins tut Gott, das kann ich Ihnen versichern. Entweder er verändert die Umstände und Verhältnisse, oder, und was sein eigentliches Anliegen ist, er verändert uns. Sodass wir mitten in den Problemen und Schwierigkeiten, auch in den Leiden um Jesu Willen, dann seine Herrlichkeit erfahren. Und ich komme nochmal kurz zurück auf Philipper 2. Wenn wir die Gesinnung Jesu haben, die Gesinnung, wird er uns immer auch auf diesen Weg der Nachfolge führen. Und da heißt es ja dann zum Schluss in diesem Abschnitt, dass Gott diesen Jesus dann erhöht hat, dass in diesem Namen Jesus sich einmal alle Knie beugen müssen. Alle. Und wenn wir Vollmacht haben wollen, es trachten heute ja viele, auch die Wortdienst tun. Viele möchten Vollmacht haben heute, nicht? Wir haben auch schon darüber gesprochen. Wie kriegen wir heute Vollmacht? Das ist der Weg, aber nicht Kreuz im Sinne der Askese, ich sage es nochmal, sondern dass er uns verherrlicht wird. Wir brauchen Offenbarung, so wie die Emmausjünger. Als sie nämlich dem Auferstandenen begegneten, ja? Da sind sie nochmal den Weg zurückgewandert, in einer ganz neuen Kraft. Und wenn wir das praktizieren und ins Kreuz gehen, in der Familie, im Beruf, im Dienst, will Gott uns zeigen, dass in diesem Namen Jesu, den wir nicht formal oder magisch einbringen, viele sagen im Namen Jesu, uns passiert auch nichts, ja, aber in seiner innigsten Gemeinschaft dürfen wir dann erleben, dass wir auch Vollmacht haben. Nur so ist eigentlich eine Vollmacht, die organisch mit seiner Gemeinschaft verbunden ist, in der Praxis uns gegeben. Das wollte ich nur noch mal unterstreichen, nicht zu erkennen ihn, die Kraft der Auferstehung und liebe Geschwister, die ist hier und in jeder Lage da, wenn wir ihm vertrauen. Das ist doch der Sinn des Philipperbriefs, dass wir nun wachsen in ihn, in seine Gemeinschaft, auch in seine Todesgemeinschaft hinein. Aber das ist nicht Selbstzweck, Kreuz, sondern eröffnet uns immer wieder seine Herrlichkeit. Denn auch Jesus hat um der vor ihm liegenden Freude, um das Wissen, dass er dadurch das ganze All versöhnt hat, hat er das Kreuz erduldet. Und so sollten wir also immer wieder im Lob und Dank, im Erkennen dieser herrlichen, wunderbaren Wahrheit seines Heils, ihn preisen und darstellen. Dann sind wir wahrhaft solche, die ausglauben und in Glauben wandeln und wie ein Noah mit Gott Schritt halten. Und dann dürfen wir uns freuen auf den Tag seines Kommens, da wir vom Glauben ins Schauen hinein verwandelt werden. Und das steht als nächstes, glaube ich, bald bevor. Amen.
Amen. noch kurz stehen bleiben mit Paul, mit Saulus vor Damaskus. Es wird lehrmäßig dargestellt, wie Bruder Schumacher angedeutet hat. Also, Paulus wurde vom Herrn einfach überwältigt. Konnte nicht anders. Nein, gar nicht. Wieso? Was sagt denn der Herr? Saul, Saul, es wird dir von jetzt ab schwer fallen, wieder den Stachel noch weiter auszuschlagen. Also hätte er die Möglichkeit gehabt, er streicht sich noch zu verhärten und sagen, so, bitteschön, jawohl. So. Zweitens, ein willkommenes Ding für Bibelkritiker liegt hier vor. Wir haben gehört, dreimal kommt das vor, die Bekehrungsgeschichte. Jetzt heißt es an einer Stelle so, die Begleiter sahen das Licht, hörten aber die Stimme nicht, von dem, der mit dem Saul redete. An der anderen Stelle heißt, sie hörten den Schall und sahen niemanden. Einmal hören die und sehen nichts, und das andere Mal sehen sie und hören nicht. Großartig. Ja, wieder Beispiel, mal genau hinhören, was da steht und hinsehen. An einer Stelle heißt es, sie sahen zwar das Licht, an der anderen Stelle heißt es, sie sahen aber niemand, keine Person. Stimmt's jetzt? Was das Hören betrifft, heißt, sie hörten den Schall, aber sie hörten die Stimme dessen nicht, der mit Saul redete. Ist das auch ein Unterschied? Großartig. Eine Feinheit sondergleichen. Und das dürfen wir uns merken, liebe Geschwister, je unwiderleglich ein biblischer Widerspruch uns präsentiert wird, dürfen wir uns schon Halleluja sagen, die göttliche Lösung ist immer umso wunderbar. Noch eine Kleinigkeit. Benjamin ist ein reißender Wolf. Ein Naturwissenschaftler in Sachen Zoologie, also Tierkunde, kurz und bündig, hat verschiedene Tiere vorgeführt und da immer das Charakteristische an dem betreffenden Tier gerade ins Licht gestellt. Ganz fabelhaft. Da schreibt er in Bezug auf das Tier namens Wolf. Weiß einer, dass der Wolf den feinsten Horcher, das feinste Ohr hat? Und beschreibt das kurz, den Beweis. Hatte dieser reißende Wolf namens Saul von Tarsus ein feines Ohr? Ja, das benutzte er Wolf zuerst, um Beute zu erhaschen und sich die Lämmer zu zerreißen. Und jetzt ist aus diesem reißenden Wolf einer geworden, der Beute austeilt, ja, vor Damaskus. So steht geschrieben im Gesetz. Und jetzt hört dieser ehemalige reißende Wolf was? Der hört mit seinem jetzt erst recht feinen Gehör, dass die ganze Schöpfung seufzt. Haben wir das auch schon gehört? Nein, das braucht ein ganz feines Ohr. Dass der Heilige Geist seufzt mit unaussprechlichen Seufzern. Wer hat das schon gehört? Nur der reißende Wolf. Hört die ganze Schöpfung seufzen, nicht? In Geburtshöhen liegen, nicht? Auf den herrlichen Tag der Verherrlichung und Erreichung des göttlichen letzten Zieles. Soweit.
Ja, Amen. Amen. Ist gut, dass wir doch den dritten Vers gesungen haben. Ich wollte ihn aber bewusst nicht singen lassen. Da heißt es nämlich, was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich lasse das nämlich nicht immer so gern singen, sondern hätte das so als Gebet zum Schluss noch mit einbezogen. Das kann dann jeder
Stimme,
ja, für sich vollziehen. Die Jugend hat ein Lied gesungen, das zu meinem Thema passt. Es steht nämlich in Psalm 32, Vers 8. Wir sollen uns von den Augen Gottes leiten lassen und nicht so wie die Rosse und Maultiere durch Zaumzeuge und Zügel, also durch andere Methoden geführt werden. Und es geht mir darum, dass ich das, was ich auch in der vergangenen Woche sagen durfte, heute nochmal zusammenfasse und abschließe unter der Thematik Menschen oder Glieder des Leibes in dieser Zeit, die Gott gebraucht. Und ich will mal mit einer etwas provozierenden Aussage diese Thematik zu erschließen versuchen. Und versuchen Sie mal so in der Stille eine halbe Minute darauf eine Antwort zu geben. Ja? In einem Kontrastvergleich wird das nämlich deutlich. Ist das wahr, dass dort, wo Gott den Menschen nicht gebrauchen kann, der Teufel, der Fürst dieses Kosmos, den Menschen gebraucht und missbraucht? Kann man das so sagen? Überlegen Sie das mal. Ich wiederhole nochmal. Ist das so, dass da, wo Gott den Menschen nicht gebraucht, der Teufel, der Fürst dieses Kosmos, dann den Menschen gebraucht und auch missbraucht? Was kam so spontan? Das ja. Bitte? Wollen Sie was sagen, Erwin? Nun, jeder soll mal, ich würde so sagen, gib bitte mal ein jeder für sich die Antwort. Und nachdem ich dann die Ausführung gemacht habe, kann ja jeder überprüfen, ob diese Hypothese, wie die Naturwissenschaftler sagen, ja, jetzt stimmt, ob das verifiziert oder falsifiziert wird, ob das wahr ist oder nicht. Das kann nachher also jeder mal überprüfen. Ich habe mal in einer Jugendstunde diese Thematik behandelt und habe da die Jugendlichen mal gefragt, was sie zu dieser Aussage meinen. Viele haben ganz so spontan wie eben hier aus dem Zuhörerkreis gesagt, jawohl, das ist so, Menschen, die Gott nicht gebraucht, die werden vom Teufel gebraucht und missbraucht. Und dann meldeten sich aber auch einige im Sinne der Protestanten, nicht? Das kann doch nicht möglich sein, wenn ich mich für die dritte Welt engagiere. Wenn ich Gutes tue, wenn ich also sozial tätig bin, dass ich dann vom Teufel gebraucht und missbraucht werde? Was sagen Sie jetzt? Immer noch ja. Immer noch ja. Gut, wir müssen darauf eine Antwort geben. Es ist natürlich so, dass wir von der Bibel her nicht einfach vordergründige Antworten geben können, im Sinne hier schwarz, da weiß, im Sinne des Entweder-Oder, und unser Bruder Mut sagt auch sehr oft, es gibt ein sowohl als auch, wir müssen also hier das relativ sehen. Grundsätzlich bin ich allerdings auch der Auffassung, das will ich Ihnen gleich sagen, und die Bibelstellen werden das belegen, dass es, wie es Luther mal gesagt hat, so ist, der Mensch ist ein Reittier, entweder er wird von Gott oder vom Teufel geritten. Gibt es eigentlich eine neutrale Zone? Ist es eigentlich so, dass wir in einem Vakuum uns befinden, wo also weder Gott noch der Teufel Menschen oder uns inspiriert? Ich bin der Meinung, nein. Wir haben eine relative Freiheit als Mensch, aber diese Freiheit ist begrenzt. Dass Sie Deutsche oder Schweizer sind, dazu kann keiner was. Vielleicht, wenn einer wahlweise das Land wechselt. Dass Sie zu der europiden Rassengruppe gehören, hat sich keiner ausgesucht. Dass Sie in diesem Jahrhundert wohnen, hat sich keiner ausgesucht. Nicht? Dass Sie die Eltern haben und, das sind Setzungen Gottes, wo er souverän handelt. Und so gibt es also nur eine ganz eng begrenzte Entscheidungsfreiheit. Aber die müssen wir sehen und diesen Spielraum gilt es jetzt zu erkennen. Es gilt grundsätzlich, prinzipiell, dass wir entweder zum Reiche des Fürsten dieses Kosmos, zum Reiche der Finsternis gehören, oder dass wir versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es gilt grundsätzlich ein Einst und ein Jetzt. Es gilt grundsätzlich, entweder sind wir ein natürlicher, kosmischer Mensch, oder wir sind ein neugezeugter, neugeborener, ein Mensch in Christo, 2. Korinther 5, Vers 17. Es gilt auch grundsätzlich, wer nicht mit mir ist, ist wider mich. Es gibt einen breiten und einen schmalen Weg. Also Sie merken schon, dass hier diese Entweder-Oder-Linie prinzipiell da ist. Und selbst bei denen, die Jesus nachfolgen, das hat Jesus mal an einem Beispiel, das ich jetzt zitiere, demonstriert, gibt es nur das Entweder-Oder. Nämlich, als
Petrus zuvor sagt, Herr, wir haben erkannt, du bist der Sohn Gottes, wo sollen wir hingehen, du hast Worte des ewigen Lebens, kommt kurze Zeit darauf von Petrus eine menschliche Warnung an Jesus, nicht heraufzugehen nach Jerusalem. Herr, schone deiner. Und Sie kennen alle die Antwort. Petrus sagt, weiche hinter mich, Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist und damit teuflisch, feindlich inspiriert. Wir müssen jetzt nur nicht meinen, dass hier in solchen Entscheidungssituationen gleich einer dämonisch besessen wäre. Aber wir werden tatsächlich entweder von den Augen Gottes geleitet oder wir werden inspiriert oder manipuliert, wie mal ein Thema hier hieß, durch andere Mächte und Kräfte, auch durch Zwischengewalten bis hin zu Engelinspirationen sind möglich. Und das ist nicht immer das Negativste, das dämonisch Abartige, aber, und jetzt möchte ich darauf die Antwort geben, was nicht gottgemäße Zielsetzung ist für die Glieder des Leibes in dieser Zeit, was nicht dem guten, wohlgefälligen, vollkommenen Gotteswillen entspricht, ist Zielverfehlung. Und damit ist das Gute sogar der Feind des Besseren. Und wenn wir selbst aus eigenem heraus handeln, so wie ein Petrus, nicht, sind wir nicht unter der Führung Gottes und können auch in der Praxis des Lebens mal so ein Ismael zeugen. Siehe Abraham. Wir können selbst hier und da noch auf das Fleisch sehen, auch wenn wir schon neues Leben aus Gott haben. Und das hat dann negative Konsequenzen. Aber das Wunderbare darf ich schon sagen, dass dieser Gott, wie sein spanisches Sprichwort sagt, auf krummen Wegen für die Gläubigen gerade schreibt. Und das ist göttliche Überlogik. Jetzt nochmal auf diese Einwände, wenn ich nun sozial Gutes tue, wenn ich mich engagiere. Das wird Gott sicher einmal nach Offenbarung 20 auch im Sinne der Beurteilung von Werken berücksichtigen. Aber das ist uns klar. Wenn das dazu diente, dass man nun ins Reich Gottes käme, dann würden wir ja eine Werkgerechtigkeit verkündigen. Und das geht nicht. Es kommt niemand, der irgendwo aus dem Fleisch heraus oder aus eigenem Gutes tut, sich sozial engagiert, dadurch ins Himmelreich. Es gibt gewiss von Gott her gesehen nach Werken auch Belohnungen. Aber die entscheidende, von Gott her gesetzte Grenzlinie, dieses Kriterium ist, wer glaubt. Wer glaubt an den, Johannes 3, Vers 16, den Gott gesandt hat, der wird errettet. Der geht zunächst nicht verloren. Nur dem Glaubenden erschließen sich dann, auch im Sinne einer weiteren Entscheidung, gottgesetzte Möglichkeiten. Und es ist natürlich zu sehen, auch von den Briefanliegen her, dass Gläubige in der Gefahr stehen, immer wieder zeitweilig dieses Ziel aus den Augen zu verlieren. Partiell, punktuell im eigenen zu stehen. Das hatten Petrus ja auch getan da, in dieser Situation. Auch selbst nach Pfingsten haben die Apostel hier und da nicht immer im vollkommenen Willen Gottes gestanden. Und das gilt es ins Licht zu stellen, zu bereinigen, damit wir immer wieder vom Licht her inspiriert werden und nach Psalm 32, Vers 8 von den Augen Gottes geleitet werden. Möchten wir das also erkennen? Der Mensch wird also entweder von Gott oder vom Fürsten dieses Kosmos und seinen Mächten und Kräften inspiriert. Ich will noch ein Abschlussbeispiel bringen. Ich hatte einmal in der Realschule einen Jungen, das liegt schon länger zurück, der also so getrieben war von seinen eigenen Lüsten und Begierden. Ich hatte den Eindruck, die Familie war okkult belastet, dass ich in dieser Klasse im Physikunterricht mal ein Beispiel gebracht habe. Und zwar folgendes, vielleicht kennen es einige. Da war in einem Heim, in einem katholisch geleiteten Heim, ein Junge, der ein Ausbund war und die Schwestern schikanierte und eines Tages sogar eine Schwester mit voller Wucht vor Schienbein trat. Dann wurde er zu dem Leiter, einem Pater, beordert und er wollte im ersten Augenblick diesen Jungen verprügeln. Und da kam ihm der Gedanke, nein, so nicht. Er sagte ihm, hör mal Junge, weißt du, dass du der Gehorsamste hier in unserem ganzen Heim bist? Nö. Ja, du bist der Gehorsamste, den wir hier haben. Nee, wenn sie wüssten, was ich gemacht hätte, deswegen lasse ich dich erholen, antwortete er. Du gehorchst ständig dem Teufel. Und da war der Junge so erschrocken. Das hat ihm hier, das war wirklich dann Gott gewirkt, mehr geholfen als eine körperliche Züchtigung.
der war wie verwandelt. Diese Geschichte habe ich also da im Physikunterricht dieser Klasse gebracht. Die waren also gerade so in der Pubertätzeit und dieser Junge, der wurde fast blass. Der da also dauernd dumme Streiche machte. Bei mir ging es einigermaßen, aber die anderen Lehrer hatten schlimm zu leiden. Ne? Der war von der Zeit an in meinem Unterricht auch wie verwandelt. Es muss uns mal deutlich werden, dass wir, wie es Arthur Muhl ja gestern Abend auch gesagt hat, ja, da im rein vordergründigen, im Handlungsbereich immer wieder ferngesteuert, entweder manipuliert werden oder von dem Geiste Gottes geführt werden. Das also als erstes zu diesem Fragenbereich, wer gebraucht wen? Zweiter Bereich, warum benutzt eigentlich Menschen Gott zu seinem Dienst Menschen und nicht Engel? Wir haben sicher hier auch schon einiges gehört. Ich möchte dazu kurz einige Bibelstellen angeben. In Hebräer 1 und 2 wird ganz deutlich, dass Jesus Christus sich erniedrigte, und zwar unter die Engel, auch nach Philipper Kapitel 2. Die Engel, die nur die Heiligkeit Gottes, also einen Aspekt des Wesens Gottes darstellen können, aber nicht erlösungsbedürftig sind, können uns nicht Gnade vermitteln. Und darum wählt Gott auch nach 1. Korinther 2 aus, das, was nichts ist vor der Welt, 1. Korinther 1, 25 bis 27. Da hat Gott die herausgeholt aus diesem Kosmos, die unter Sünde versklavt und nicht von Natur aus freie Menschen sind. Das ist doch ein Wunder, dass Gott uns gebrauchen will. Und ich möchte denen gratulieren, die gerade verspüren, dass sie nichts können und nichts sind. Die haben die größten Verheißungen. Was nichts ist vor der Welt. Ich höre manchmal so im Gespräch hier, ach ja, könnte ich das auch so formulieren. Ja, und die Brüder davon, das ist falsch. Die haben einen bestimmten Dienst, darauf gehe ich nachher noch ein. Jeder sollte einmal wissen, wozu er gesetzt, erwählt und berufen ist. Wir brauchen ein Selbstwertgefühl. Und das Größte kann uns Gott in seiner Liebe anbieten. Wissen Sie, dass die Menschen, die an Minderwertigkeitskomplexen leiden, die bedauernswertesten sind, die immer darauf aus sind, von anderen Anerkennung zu erfahren, das braucht jeder. Ich weiß das ja als Pädagoge, ja, Lehrer und Schüler, die niemals irgendwie ein Erfolgserlebnis haben, die gehen innerlich zugrunde. Und das geht uns genauso. Einsame Menschen, solche, die auch von Natur aus gar nicht so positive Eigenschaften haben, die sollten wissen, dass Gott sie liebt und für sie nun etwas Wunderbares bereithält. Nämlich gesetzt und berufen zu einer so herrlichen Funktion und Aufgabe, die über das weit hinausgeht, was hier in dieser Welt anzubieten ist. Ich möchte nicht mit den Politikern in dieser Welt tauschen. Sie sicher auch nicht. Die sollen Gottespolitiker sein nach Philipper Kapitel 3. Und wenn sie sich da hineinnehmen lassen, in diese Liebe und ihre Berufung festmachen auf der Grundlage gottgemäßer Erwählung vor Grundlegung der Welt und mit einer herrlichen Aufgabe bedacht. Wisset ihr nicht, 1. Korinther 6, 2 und 3, dass wir Menschen und auch Engel richten sollen? Das heißt, ja, damit den ganzen Kosmos, ich komme nachher darauf zurück, zurechtbringen sollen. Und darum hat Gott uns erwählt, was nichts ist vor der Welt. In Epheser 1, Kolosser 1 wird es dargestellt, wir sind berufen zur Sohnschaft. Wir haben ein herrliches Erbe. Das müssen wir immer wieder kennenlernen und darum sollen wir uns freuen. Darum also nie mehr Minderwertigkeitskomplexe. Ja? Ach ja, ich armer Sünder, wie ein Bachelor, nicht, das ist nicht Demut. Manche meinen, nicht, das wäre die größte Demut und dabei ist es Unglaube. Wir sollen nicht so, ja, wie die Bettler oder Trauerklöße oder solche, die keinen großen Gott haben, hier durchs Leben gehen. Wir müssen und dürfen uns in aller Demut auch dessen bewusst sein, was Gott an Erbe, an Reichtum, an Herrlichkeit, an Berufung für uns bereit hat. Darum lesen Sie den Epheserbrief, den Kolosserbrief, den Philipperbrief, wie wir das hier auch durch Bruder Schumacher ja hörten. Welche Perspektiven? Es geht also keiner von Arosa nach Hause mehr im Sinne eines falschen Armsündertums. ja, sondern im Bewusstsein, ich habe den größten, den herrlichsten Gott zum Vater. Und der, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ich sag's nochmal, was ich schon mal betonte, wird den entferntesten Stern, denkt man gestern Abend, und das kleinste Stäubchen dann benutzen. Und der Bruder Stolpi sagte mal, wenn selbst der Staub in der Bibel eine Verheißung hat, dann denkt Gott auch an das Stäubli, nicht? Und wenn Gott für uns so eine herrliche Berufung hat, dann denkt er an unser von Natur aus unmöglich gestalten können, aber an Gottes Reichtum. Das ist doch wunderbar. Und so schenkt Gott uns eine herrliche Perspektive. Also Gott benutzt nicht Engel, sondern Menschen. Sein Prinzip, das was nichts ist, das was unten ist, das führt er dann hinauf. Drittens, wenn er nun uns Menschen gebraucht, gibt es da Voraussetzungen? Müssen wir Bedingungen erfüllen? In puncto Berufung zunächst nicht. Rein aus Gnaden, nicht aus Verdienst, nicht aus Werken. Das muss uns deutlich werden. Wenn also Menschen sagen, ich habe mich bekehrt und daraus ableiten, dass sie nun eine Sonderstellung haben und alle anderen, die sich nicht bekehren, deswegen ewig in der Hölle schmoren, haben sie etwas von der Berufung und deren Voraussetzungen nicht verstanden. Ich hoffe, dass sich da nun jetzt keiner, wenn er mit dem herrlichen Bewusstsein, ich bin ein Erbe, nun hinausgeht, falsch überhebt, sondern die das wissen, berufen aus Gnaden, die können dann alle segnen, können drunter bleiben und wissen, dass diese Berufung eben reines, Gottes souveränes Handeln ist. Es liegt zuerst nicht an jedermanns Laufen oder Wollen, sondern allein an Gottes Erbarmen ist die Thematik von Römer 9. Was hat denn der Paulus dazu getan, dass er nachher zu diesen Apostelnationen wurde? Er wurde vor Damaskus von dem Erhöhten angeführt. Gott griff ein. Wenn wir an die verschiedenen Berufungen im Alten und Neuen denken, zu bestimmten Berufen, merken wir, dass diese so Berufenen sich nicht in diesen Amt drängen. Ja, die also von Natur aus so Sinne eigener Initiative etwas gestalten wollen im Reich Gottes, nicht? Und der Herr Jesus, wir haben beschlossen, wir werden von dieser Meistern. Da habe ich also manche denken, ich komme an viele Schulen und sagen so die Hausmeister, nicht? Ich und der Herr Direktor, wir haben das bestimmt, ne? Dabei hat der Hausmeister meistens die größte Funktion. Also die Hausmeister, ne?
Bei uns ja schon der Hausmeister.
So, ja. Ja, nicht? Denken wir an Moses, der ja nicht wohnte. Wähle, wen du willst. Ja, nicht? Und das ist immer ein Kennzeichen dafür, und der Bruder Mut sagte gestern Abend ja auch, dass er gar nicht an diese Dinge von sich aus heran wollte. Und ich wollte auch nicht von mir aus, weil ich die ganzen Konsequenzen übersah. Aber wenn dann Gott beruft, und die Menschen in den Dienst stellt, dann gibt er dazu auch die Ausrüstung. Er hat dann die Verantwortung. Das kann uns auch immer wieder getrost machen und darf uns freuen. Hebräer 11. Da werden diese sogenannten Glaubenshelden beschrieben, deren Aufgaben, Funktionen. Ich glaube, Bruder Schumacher sagte schon mal nicht, diese Glaubenshelden waren gar keine Glaubenshelden von Natur aus, es waren Angsthasen. Ne? Ja. Schauen Sie sich deren Leben an. Was nichts ist, das erwählt. Römer 9, 14 bis 18. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und darum sollten wir auch Acht haben bei Evangelisationen. Und wir sollten falsche Praktiken und Methoden von uns weisen. Wenn Gott sein Werk und den Dienst nicht an uns hat, ist alles Laufen vergeblich. Wir können nur immer wieder in die Werke einsteigen, die Gott bereitet hat. Und Gott bereitet nach Epheser 2, Vers 10 auch dann die Menschen zu für diese Werke und Aufgaben. Beides, Werke und Aufgaben. Da hört dann der Kampf nachher auf, weil Gott die Aufgaben übernimmt. Berufen aus Gnaden, nicht aus Verdienst. Viertens, was ist denn das Ziel dieser Erwählung und Berufungen? Wozu erwählt Gott? Ich will mal jetzt
etwas Negatives sagen, dann daran wird immer deutlich, wie es oft in der Praxis aussieht und wozu wir nicht gesetzt sind, ja? Wir sind also erwählt und berufen nicht nur dazu, um der Hölle zu entgehen, beziehungsweise um nur ja nicht verloren zu werden. Das ist auch drin, aber das Ziel, so formuliert, greift zu kurz. Wie viele, auch in den Evangelisationspraktiken, begnügen sich damit, nur errettet zu sein. Und dann wird eben nur das Vergangenheitsproblem angesprochen, und viele wollen nur im Gewissen erleichtert sein. Ach ja, ich komme irgendwie da oben in den Himmel. Aber sie leben sich selber. Denken wir daran, was ich schon mal sagte. Die meisten leider bleiben in dieser Situation stecken. Jesus am Kreuz und ihr Ich sitzt auf dem Thron. So können wir nicht gehen, sondern dann muss ein weiterer Wechsel erfolgen. Das spreche ich nachher auch nochmal an. Nämlich, unser Ich ist ja mitgekreuzigt, soll am Kreuz hängen und Jesus auf dem Thron unseres Herzens und Lebens. Also nicht nur, um verloren zu werden und auch nicht nur, damit wir es loshaben. Viele meinen so, wenn ich mich jetzt für Jesus entscheide und bekehre, dann ist alles gut. Nicht? Ich glaube, einige kennen auch dieses Papageienbeispiel, der Evangelist Vetter hat das mal erlebt. Da hatte also jemand einen Papageien dressiert. Und wenn dann der Besucher reinkam, dann fragte der Papagei, bist du bekehrt? Und wenn der Betreffende sagte, jawohl, dann antwortete der Papagei, dann ist's gut, dann ist's gut. Und als der Evangelist Vetter reinkam und der Papagei auch fragte, bist du bekehrt? Er sagte, ja, dann ist's gut. Dann sagte er, ist noch lange nicht gut, dann geht's erst los. Ja. Oder wie jener Junge, der freudestrahlend zum Vater kam, Vater, ich habe mich bekehrt. Und der Vater sagte, mein Sohn, dann schicke dich zur Anfechtung. Also wir wollen nicht dann den Jungbekehrten irgendwie das Leben schwer machen. Nein, aber wir müssen auch die Kosten ihnen überschlagend darstellen. Nicht wie das beim Bau ja auch ist. Es gilt auch, die Konsequenzen aufzuzeigen. Und ich muss leider sagen, in vielen Evangelisationen wird immer nur die eine Seite gezeigt, kommt zu Jesus gut, aber die Konsequenzen der Nachfolge auf einem schmalen Weg, und das heißt auch für die Glaubenden in diesem Äon, Glaubensgehorsam, das alles wird nicht dargestellt. Oder damit Menschen nur jetzt sozial integriert werden, Gemeinschaft erfahren. Ich weiß, wie viele, die so aus sozial unterprivilegierten Schichten kommen, fühlen sich in Jugendkreisen, in Familien wohl, das ist wunderschön, ist aber nicht das vorrangige Ziel. Oder auch nicht nur, damit jetzt so eine Organisation vergrößert wird. Auch was gibt das manchmal Gerangel nach Allianz-Evangelisation? Ja, wenn da so drei Gemeinschaften beteiligt sind, dann wollen sie alle die sich neu bekehrt haben, in ihre Organisation einbinden. Kennen Sie das? Ich weiß, dass in einer Stadt sich mal da ein prominenter Mann entschied. Und dann haben diese drei Gemeinschaften also alles versucht, um dem zu ziehen, den hereinzugewinnen. Und diese Methoden waren so hässlich, dass dieser Mann dann sagte, also mit der Geschichte will ich nichts mehr zu tun haben. Dass wir doch ja nicht das Baugerüst pflegen und schön verzieren und ästhetisch herrlich gestalten, ne, und vergessen den Bau selbst, den Tempel Gottes zu bauen, wo wir auch lebendige Steine sein dürfen. Oder dass wir nicht nur Segen haben, so ein schönes rosarotes Gefühl in der Magengegend, ne? Kommt auch dazu. Ja, ich freue mich auch im Herrn und darf das auch sagen, wer wirklich in der Nähe Gottes wandelt, kriegt auch Gefühle, wenn Gott das will. Aber das ist nicht die Grundlage. Die meisten möchten also immer so schön durchrieselt sein und dann, wenn sie so ein Gefühl haben, meinen sie, das Leben mit Gott wäre in Ordnung, nicht? Nein, es geht hier darum, dass wir uns auf den Glauben stützen. Dass wir nicht nur Segen empfangen, sondern den Segnenden. Und nach Epheser 1, Vers 3 haben wir darin einen Segen in den Überhimmeln, der hineinstrahlt in die Gegenwart. Auch nicht nur, damit wir Gaben haben. Ich weiß, die Gemeinde hat Gaben und sie soll sie auch praktizieren. Aber wehe, wenn die Gaben sich zwischen Menschen, Gemeinden und Jesus drängen. Das gibt's auch. Möchte Gott uns schenken, dass wir gottgemäß laufen und erkennen, wozu wir gesetzt sind. Und schließlich noch ein weiterer Aspekt, dass wir nicht nur gesetzt sind, dann diese Welt zu verändern und aktiv zu werden. Diese Gefahr besteht auch. Sofort, wenn einer bekehrt ist, wird er in den Dienst geschickt. Alles Mögliche muss so fast im Sinne der Betriebsamkeit erledigt werden. Traktate verteilen, einladen, im Jugendchor mitsingen und das und jenes. Und siehe da, diese armen Menschen sind nur noch unterwegs und zu Hause. Ich habe ja so ein Beispiel bei uns daheim. Zu Hause in den einfachsten Praxisdingen ist der Junge nie zu haben. Wenn die Mutti mal bittet, kannst du mir nicht mal einen Rasen mähen, nicht? Also, so einige falsche Vorstellungen wollte ich nur mal skizzieren. Wir sind, und das ist das Ziel der Berufung nach Epheser 1, 3 bis 14, zur Sohnschaft erwählt, gesetzt, berufen. Und Sohnschaft heißt noch mehr als nur im Kleinkindstadium ständig verhaftet zu sein. Wir sind erwählt für ihn selbst, für den Vater. Gott will Söhne haben und der Erstlingssohn ist unser Haupt. Und wir sollen sein zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und wir sollen nach 2. Korinther 3 in den Schlussversen stets verwandelt werden von einer Herrlichkeit zur anderen und nicht von einer Traurigkeit zur anderen im menschlichen Sinn. Und nach 1. Korinther 15 sollen wir in unserer Ordnung dazu dienen, dass Gott einmal sein wird, alles in allem. Das ist eine Zukunftsperspektive, die dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Ich bedauere es immer wieder, wenn Menschen sagen, ach, das ist alles nicht entscheidend, die Hauptsache die Praxis stimmt. Es gibt ja so viele, die sagen, was müssen wir denn wissen, was mit Welt- und Heilsgeschichte geschieht. Das ist doch nicht wichtig, was da mal in späteren Äonen kommt. Wir sind jetzt hier in diese Welt gestellt. Das klingt scheinbar fromm, aber ich sage nochmal, wer das Ziel nicht kennt, das Gottgemäße, was wir hier hören dürfen, der kann auch in dem Lernprozess, in den Phasen hin zum Ziel, nicht zielorientiert laufen. Ich sage es auch als Beispiel nochmal hier, wenn meine Referendare eine Unterrichtseinheit planen, über ein paar Wochen geht, und sie wissen nicht, was am Ende dabei herauskommen soll, dann manipulieren nachher die Schüler den Lehrer. Ne? Dann wissen sie genau, da ist so sein Steckenpferd, das kennen ja viele Schüler, nicht? Und dann sprechen sie ihn darauf an und schon ist er weit weg vom Thema. Und bei uns soll es so sein, wir müssen das Ziel kennen, dürfen es kennen, wozu wir gesetzt und berufen sind. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Wer echt bekehrt ist, und zwar hin zum lebendigen Gott, weg von den Abgöttern, hat die Aufgabe, auf ihn zu warten und zu dienen. Beides gehört eng zusammen. Wer nur dient, steht in der Gefahr, in Betriebsamkeit unterzugehen. Wer nur wartet, jetzt mit jemandem, soll ich denn das jetzt noch, wenn der Herr in 83 kommt oder bald, ne? Soll ich denn das noch anfangen? Soll ich da meine Lehre weitermachen? Jawohl. Und wenn wir wissen, in der nächsten Woche wäre es soweit, sollten wir jetzt noch ganz schlicht unsere Aufgabe erfüllen, da, wo jeder steht. Beides gehört zusammen, damit wir nicht Schwärmer werden oder nur in äußere Betriebsamkeit geraten. Ziel der Berufung. Ein wunderbares, von Gott gesetztes Ziel. Und als letzter Bereich, Zubereitung zu diesem Dienst. Ich habe vorhin gesagt, dass Gott uns ohne Vorbedingung, ohne Voraussetzung rein aus Gnaden erwählt. Aber Gott lässt uns nicht so, wie wir sind. Oder meinen Sie, wir könnten so mit dem alten Wesen, wie wir sind, mit unserer Natur, mit unseren auch guten und positiven Fähigkeiten, die Gemeinde, den Leib des Christus erbauen helfen? Das geht auch nicht. Und darum, liebe Geschwister, das liegt mir immer wieder auch am Herzen. Nach dem Titusbrief hat die Gnade auch eine zweite Seite, nämlich uns zu erziehen. Die Gnade hat eine Aufgabe, in jeder Situation des Lebens Gottes Fülle anzubieten. Und im Titusbrief stehen, glaube ich, gut 20 Situationen. Und ich kannte über die Literatur einen Bruder, der hat eine ganze Konferenz unter der Thematik die Gnade in jeder Situation gebraucht. Und dann sagt er, gibt es noch eine übergreifende Gnade für Situationen, die völlig unerwartet sind. Und die dürfen wir dann auch nehmen. Wir werden also so zu diesem Dienst bereitet aus der Gnadenfülle Gottes. Und wenn Sie da die Männer Gottes, die der Herr selber souverän erwählte, mal betrachten, dann wird eben deutlich, Gott führt erst in die Tiefe. Da bereitet er zu. Und in dem Aufzug geht es manchmal so, nicht? Ich will nach oben und plötzlich bin ich ganz unten im Keller und dann sage ich denen, die da drin sind, einige kennen das schon, geht erst hinab und dann hinauf. Das passt dem Menschen nicht. Und wenn der Mose eben 40 Jahre mit Schafsköpfen umgehen musste, ne? Weil er mit den größeren Schafsköpfen von Israel nachher in der Wüste fertig werden musste, dann war das seine Vorbereitungszeit. Und wenn der Paulus 13 Jahre lang auch in der Stillung der Zubereitung von Gott her zu diesem Dienst geformt, gestaltet wurde, dann merken wir, wie die göttliche Hochschule, nur die göttliche Hochschule, dann die Männer Gottes ausrüstet. Es ist wunderbar, dass Gott, und ich bin als Pädagoge ja auf die vielen Schulformen auch fixiert, er sicher anfängt vom Kindergarten über die Grundschule, hier sagt er Primarschule, ja, über die weiterführenden Schulen bis zur Universität führt. Und unsere Zubereitungsschule ist die göttliche Hochschule. Und das Leitprinzip ist immer, wenn wir hiermit dulden, wenn wir hiermit ins Kreuz gehen, dann sollen wir mit ihm herrschen und regieren. Und Holzheu stoppeln, die auf dem natürlichen Boden wachsen, 1. Korinther 3, das wird verbrennen, auch wenn es auf dem Grund in Christus ist. Und der Diener Gottes, denn solche werden auch da angesprochen, wird errettet, ja, aber es sind nicht Gold, Silber, Edelsteine, nicht nach natürlichen Bedingungen, sondern nach anderen Gesetzen geformt, unter Druck und Hitze im Abgeschiedenen. Diese Möglichkeiten will Gott uns eröffnen. Danach werden wir dann einmal beurteilt. Und darum immer wieder, alles, was nicht aus dem Allerheiligsten geboren ist, aus der Stille, denken wir an Maria, sondern alles, was aus dem vordergründigen Aktiven geschieht, das wird nicht gottgemäße Frucht bringen. Darum bereitet Gott zum Dienst zu und vor in der Stille, oft in der Abgeschiedenheit. Und wer selbst in Betriebsamkeit lebt, den nimmt dann Gott mal in die Stille. Das kenne ich auch. Und möchten wir dann erfahren, dass Gott mit uns in der Wüste freundlich redet. Es ist nicht Gottes Absicht, uns in Wüstenzeiten zu zerstören, zu zerschlagen oder uns dem Garaus preiszugeben, sondern dass wir auch nach Johannes 15 gereinigt werden, damit wir mehr Frucht bringen zum Dienst. Und ich will es nochmal sagen, das Ergebnis ist Frucht, nicht Werke. Frucht wächst organisch in der innigsten Gemeinschaft mit dem Herrn. Und Gott selber sorgt dafür, dass der, der in uns angefangen hat, das gute Werk, heißt es ja, auch vollführt wird, bis auf den Tag seines Kommens. Durch den Gottesfriedens wird das von Anbeginn an bis zum Ende dieses Lernprozesses hier immer wieder weitergeführt. Selber möchten wir so zu einem ausgetauschten Leben kommen. Ich will da nochmal einige Phasen nennen, die sich in ganz einfachen prägnanten Formulierungen erkennen lassen. Der natürliche Mensch lebt nur aus dem Ich. Zuerst komme ich, eine Weile gar nicht, dann kommt nochmal ich, vielleicht nochmal ich, dann die anderen. Ne? Das merke ich ja überall. Mit Ellenbogenfreiheit den besten Platz im Zug. Bitte Kassette wenden. Mit Ellenbogenfreiheit den besten Platz im Zug. Überall der Erste, wo es was gibt, nicht? Das ist der Ich-Mensch. Wenn jetzt jemand nun zum Glauben an Jesus kommt, ist es nicht so, dass Jesus eher Nummer eins ist, sondern dann ist es noch im Verhältnis Ich und Jesus. Ich und er. Das ist also ein großes Gemisch. Im Folgeprozess der Heiligung heißt es dann schon er und ich. Und nachher, wie Paulus Galater 2, Vers 20 sagt, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir, was ich nun lebe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Also nicht eigene, krampfhafte Heiligung, sondern das, was Gott durch Jesus Christus selbst in mir wirkt. Und darum geht es, dass wir ein ausgetauschtes Leben haben, so wie es ein Buchtitel darstellt, wo, glaube ich, etwa 10 oder 12 Leben von Gottesmännern beschrieben werden, etwa Hudson Taylor, Chambers oder andere gesegnete Gottesmänner.
die zu dieser Erkenntnis kamen, wir haben bisher viel gewirkt, aber doch auch viel aus dem eigenen. Und ich sage mir das selber, dass ich nicht mich oder meine eigene Konzeption darstellend einbringe, sondern dass Gott wirken kann, dass wir Gefäße werden. Und seht, Geschwister, dazu, und das ist das Letzte nach Epheser 4, was ich sagen möchte, damit Bruder Schumacher sich noch anschließen kann, dazu gibt Gott dann auch Dienste und Gaben. Epheser 4, 11 und 12. Und zwar für jeden Einzelnen. Es haben nicht alle die Aufgabe, das Wort Gottes lehrend zu verkünden. Es sind nicht alle Lehrer. Es sind auch nicht alle Hirten, die die seelsorgerliche Aufgabe haben, im Einzelgespräch zu führen und weiterzuleiten. Es sind auch nicht alle Evangelisten. Und die grundlegenden Dienste der Apostel, glauben wir sicher, sind geschehen, nicht? Es gibt keine neue apostolischen heute. Das ist meiner Meinung nach ein falsches Verständnis der Schrift. Es mag auch Propheten geben, die aber nicht dauernd Gesicht und Vision haben, sondern die gottgemäß erleuchtet genau erkennen, in welcher Zeit wir leben und das Wort Gottes durch den Heiligen Geist erleuchtet verstehen und sagen können, wir stehen heute so weit. Wenn wir etwa die Geschichte Libanon betrachten oder was sich im Nahen Osten mit Iran und Irak tut, das gottgemäß zu beurteilen können solche, die einen prophetischen Durchblick haben. Sicher kann Gott auch durch diese Medien einmal wirken, aber nicht so, dass die Gesichte, wie es ein Bruder mal gesagt hat, so billig sind wie die Brombeeren, dass ich jeden Tag so etwas produziere. Ich kenne das leider. Darum prüfet alles. Zu solchen Diensten gibt Gott auch Gaben nach 1. Korinther 12 und Römer 12 und eben hier Epheser Kapitel 4. Gaben nicht zum Selbstzweck, nicht damit wir uns darstellen und produzieren, sondern damit der Leib des Christus auferbaut werde und fertig werde, zur Vollendung komme. Darum diese Gaben und Dienste. Und solchen Dienst hat jeder, auch die Hausfrauen. Und wenn sie mitten unter den Kochtöpfen stehen, nicht wie meine Tochter meiner Frau mal eine Karte schickte mit dem Spruch drauf, Christus ist auch mitten unter den Kochtöpfen. Die Frauen sollen das auch erkennen im Gebet, sie haben eine wichtige Aufgabe. Und wenn die Frauen diese inneren Organe etwa darstellen, nicht Herz, Leber, Magen, sind das nicht so entscheidende Organe und Funktionen, die treten nur nicht nach außen in Erscheinung. Aber es wäre doch schlimm, wenn jetzt der Magen nach außen sich darstellen wollte. Nicht? Leider gibt es eben hier viel Missverständnisse. Darum soll keiner den anderen kopieren. Habe doch vor Gott mal Stille und lass dir zeigen, wo deine Aufgabe ist. Dieses Selbstwertgefühl von Gott vermittelt brauchen wir. Ich weiß, dass ich früher als junger Mensch auch dachte, Mensch, du musst jetzt auf die Straße gehen und predigen oder wer weiß was alles tun. Hatte immer schlechtes Gewissen. Bis mir Gott zeigte, du gehst deinen Weg, den ich dir zeige. Dann weiß jeder, was er zu tun hat und muss nicht überall mitmischen. Nicht? Es wäre doch schlimm, wenn wir Menschen dauernd auf den Händen liefen und wie solche mit verkehrter Stellung durchs Leben gingen. Ne? Viele verwechseln dauernd Hand und Fuß und Nase und Auge. Ne? Und ich habe es auch schon mal gesagt, es kann auch kein Organ isoliert da herumlaufen, dass etwa ein Ohr oder ein Finger allein da auf der Straße herumspaziert. Alles gehört organisch zusammen. Zum Dienst hat der gesamte Leib des Christus eine Aufgabe. Und nicht nur eine Bewegung, die sagen, wir haben jetzt das endlich gepackt und für uns allein gilt jetzt das, was der Herr uns offenbart. Nicht? Das ist Hochmut. Alle Glieder des Leibes in allen Konfessionen und Denominationen sind zusammengestellt organisch. Ihr seid ja auch nicht der Meinung, dass wir nur hier in Arosa allein die Wahrheit gepachtet hätten. Wir dürfen das sicher sagen. Gott hat uns so einen herrlichen Durchblick geschenkt. Aber überall wirkt Gott. Und darum, zubereitet zu einem Dienst, und jeder soll diese Dienstaufgabe erkennen, ob jung oder alt, jeder soll wissen, wozu er berufen ist. Das sind die Aufgaben, die Gott uns schenkt. Nicht nur errettet sein. Gottes souveränes Handeln bedeutet, wir sind zu einem herrlichen Dienst berufen. Den müssen wir kennen. Wir sollen das erkennen und uns dazu bereiten lassen. Und dazu dienen auch diese Tage, möge jeder das sich von Gott schenken und zeigen lassen, dass wir in den Werken, die Gott zu vorbereitet hat, Epheser 2, Vers 10, wandeln und Gott bereitet uns zu. Das ist Evangelium. Nichts aus eigener Kraft, allein aus Gottes Vermögen und Herrlichkeit. Amen.
Amen. Sehr gefreut über dieses lebendige Zeugnis, das wir hören durften. Wenn man so oft das Evangelium verkündigt und auf Reisen ist, dann hört man leider meistens sich selber. Und sonst höre ich, das muss ich leider sagen, nicht sehr oft etwas, das mich wirklich packt. weiß nicht, wie es bei euch ist. Denn wenn ich diese 17 Minuten Predigten in Kirchen und Freikirchen höre, bin ich nicht immer sehr beglückt. Umso mehr habe ich mich gefreut über dieses lebendige Zeugnis. Ich meine, das war einmal Pädagogik vom Evangelium her. Bruder Heinemann hat ja einen feinen Beruf, Pädagogos Knabenführer oder sogar Ausbilder der Knabenführer. Und Pädagogik hat es ja vielfach zunächst mit Gesetz zu tun und muss es ja wohl auch zu tun haben. Und das Wort wird einmal in Galater 3 gebraucht, dass das Gesetz uns ein Pädagoge, ein Knabenführer ist auf Christum hin. Pädagogik hat es zunächst mit Gesetz zu tun. Aber wir haben gemerkt, es gibt auch Pädagogik und Erziehung und Zubereitung und Wegweisung vom Evangelium her. Lassen Sie mich das an ein paar Punkte noch, vor allem vom Philipperbrief her, kurz unterstreichen und wiederholen. Einiges von dem, was ich unterstreichen wollte, hat Bruder Heinemann inzwischen schon selber unterstrichen. Ich wollte auch auf Epheser 4 kommen und werde es auch nochmal tun. Die Frage war, lassen wir uns vom Herrn gebrauchen oder vom Feind missbrauchen? Wir haben gehört, wir sind nicht nur errettet, damit wir, wie es landläufig heißt, nicht in die Hölle kommen, sondern Gott hat etwas mit uns vor. Nehmen wir das bitte alle mit, die Jungen und die Alten. Keiner ist zu jung, keiner ist zu alt, keiner ist zu krank, keiner ist zu schwach, dass das nicht gelten würde. Gott hat etwas mit dir vor. In der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, aber schon hier beginnend. Und wenn du nur in dicken, fetten Anführungszeichen dieses nur noch beten könntest auf deinem Lager, denn das ist ein ganz wichtiger Dienst. Gott hat mit jedem von uns etwas vor. Und wenn wir vom Philipperbrief ganz wenig zurückblättern, dann kommen wir ja gleich schon nach Epheser 4. Und da wollte ich den vierten Vers noch einmal hervorheben, was uns auch schon gesagt wurde. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Und hier ist Dienstgnade gemeint in Epheser 4, Vers 7. Dienstgnade. Deshalb sind wir nicht ein Apostel Paulus, deshalb muss es bei uns nicht so dramatisch zugehen. Aber Gott hat mit jedem von uns etwas vor. Und wie wir schon hörten und wie aus Epheser 4 hervorgeht, er hat nicht mit jedem von uns dasselbe vor. Du musst nicht werden, wie der andere bist. Junge Gläubige stehen ja oft in der Gefahr, dass man etwas nachmacht. Auf der einen Seite sollen wir auch Nachahmer sein, Nachahmer etwa des Glaubens, der im anderen ist, weniger äußerliche Nachahmung, dass wir uns nicht bemühen müssen, ein zweiter Adolf Heller zu werden. Oder wie Robert Schad einmal sagte, da gab es in Liebenzell einen Lehrer, wenn er vorne stand, ein Bibelschullehrer, dann hatte er eine bestimmte Handbewegung, um die Bibel zu halten. Und das gab dann nachher 20 Liebenzeller Prediger, die mit einer bestimmten Handbewegung ihre Bibel hielten. So nicht, aber Nachahmung des Glaubens. Und bekenne dich im Übrigen zu deiner Art, die Gott dir schenkt. Gott hat etwas mit uns vor. Wir sind errettet, um vom Herrn gebraucht zu werden. Jedem Einzelnen von uns schenkt der Herr Dienstgnade. Epheser 4, 7. Nicht jedem schenkt er dasselbe. Wir hörten schon das Bild des Leibes. Der eine ist Auge, der andere ist Ohr. Und schon Paulus fragte, was wäre denn das, wenn sie alle Auge oder alle Ohr wären? Wenn ich manchmal Kassetten abhöre, auch von der langen Steinbacher Höhe, um etliche davon durch den Paulusverlag anzubieten, dann höre ich natürlich viel mehr, als ich nachher anbiete. Denn man kann ja immer nur eine Auswahl bringen, man kann ja nicht Hunderte anbieten. Und wenn ich so ganz verschiedene Brüder höre, wie verschieden sind die Brüder, nicht wahr? Dr. Thiessen, Erich Luban, Arthur Muhl, Heinz Schumacher, Heinemann, wie sie alle heißen. Jeder ist wieder völlig anders und das ist doch eine wunderbare Bereicherung. Wenn ich dann die Brüder höre und ich höre mich an einem, fast hätte ich gesagt, auch mal satt, ja, dann denke ich immer zweierlei. Erstens, wie wertvoll, dass Gott diesen Bruder gemacht hat. Und zweitens, wie wertvoll, dass nicht alle sind wie er, sondern dass die anderen wieder anders sind. Und das ist die Ergänzung, die der Leib Christi braucht. Jetzt noch ein paar Verse zur Bestätigung aus dem Philipperbrief. Gott hat etwas mit uns vor. Philippa 1, Vers 6 hatten wir gehört. Paulus ist des in guter Zuversicht. Ja, er ist überzeugt, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Wenn Gott ein Werk in dir begonnen hat, dann ist es das Ziel und der Wille Gottes, dieses Werk hinauszuführen, nicht nur bis zum nächsten Jahr Arosa oder bis zu irgendeinem Punkt, sondern bis auf den Tag Jesu Christi. will er das Werk hinausführen. Erst tut er ein Werk an uns, dann tut er ein Werk in uns und mit uns und durch uns. Und bei den Philippern wurde das auch deutlich, dass sie nicht nur errettet waren, um nun fromm Genießer zu werden und zu sagen, ich bin bekehrt und komme nicht in die Hölle, sondern da geht es um ein Wandeln, da geht es um ein Kämpfen, da geht es um ein Stehen, da geht es um ein Jagen. Das sehen wir im Epheserbrief, das sehen wir im Philipperbrief. Nee, Watschmann Nee hat ein Buch geschrieben, Sitze, Wandle, Stehe. Diese Dinge kommen auch im Philipperbrief vor, nicht nur im Epheserbrief. Philipper 1,27 heißt es zum Beispiel, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, auf das sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geiste, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums. Das können wir hören als ein Wort des Paulus. Das dürfen wir auch mal hören als ein Wort des erhöhten Herrn. Sei es, dass ich jetzt sehr bald komme oder noch in der Abwesenheit von euch höre, dass ihr feststeht. Wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Karl Geyer hat einmal gesagt, die Würdelosigkeit vieler Frommer erschüttert mich mehr, macht mir mehr zu schaffen als ihre Sünden. Das ist ein Wort, über das muss man mal nachdenken. Die Würdelosigkeit vieler Frommer ist schlimmer als ihre Sünden. Es kann passieren, dass einer aus Schwachheit in eine Temperamentsünde, in irgendetwas zurückfällt. Aber eine allgemeine Würdelosigkeit, das ist fast noch furchtbarer zu ertragen. Und liebe Geschwister, da haben wir, wenn wir gerade auch von dieser Stätte kommen und haben große und herrliche Dinge gehört, eine Verantwortung und eine Würde, mach doch aus den Dingen, die du hier gehört hast, keine billigen Schlagwörter, mit denen man sich dann gegenseitig bekämpft und die man einander um die Ohren schlägt, nicht wahr? Es ist manchmal schon deprimierend, wie man sieht, wie mit den Begriffen Entrückung, Allversöhnung, das geht im Deutschen alles auf Ung und so weiter, nicht? Wir machen aus allem so ein Hauptwort, im Text steht meist ein Zeitwort, dass wir da miteinander um die Ohren schlagen, wie hältst du es mit dieser, mit jener Lehre und so weiter. Bitte beachten wir, dass wir es mit Geheimnissen Gottes zu tun haben, in die hineinzuschauen, er uns würdigt. Und deshalb Vorsicht. Als junger Mann, 20, 22, 24 Jahre, war mir es auch fast eine Freude, dass ich dachte, wenn jemand anderer Meinung ist, ich habe meine Pfeile im Köcher, ich weiß die Bibelstellen für die Allversöhnung, da soll mir mal einer kommen. Und dann ging es hin und her, zack, zack, und wenn er ruhig war, hatte ich gewonnen, 1-0. Nicht wahr? So geht es manchem im jugendlichen Eifer. Inzwischen wäre mir so etwas gar keine Freude mehr. Was ist denn gewonnen, wenn du einen äußerlich zum Schweigen bringst und hast sein Herz nicht gewonnen? Was ist denn damit gewonnen? Also, würdig wandeln, Würde des Evangeliums, Würde und Hoheit und Erhabenheit dessen, was wir hier gehört haben, machen wir keine billigen Schlagwörter draus und lassen wir uns bitte nicht auf einen billigen Streit ein. Man merkt es oft schon sehr bald, ob da ein ehrlich Suchender ist, der uns fragt, dann sind wir allezeit bereit zur Verantwortung, oder ob da ein Streithahn ist, der so auf typisch fleischliche Art uns provozieren will, dann lassen wir uns bitte nicht provozieren und sind lieber still. Philipper 4, Vers 1. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, also steht fest im Herrn, Geliebte. Ja, ich sollte noch nachtragen zu Kapitel 1, Vers 27, außer dem würdigen Wandel, erwähnt hier der Apostel Paulus auch das Mitkämpfen mit dem Glauben des Evangeliums. Evangelium und Glaube des Evangeliums ist mit Kampf verbunden, auch in unserer Zeit, nur dass wir da nicht mit fleischlichen Waffen kämpfen sollen, sondern mit geistlichen Waffen, dass wir da feststehen. Gerade in unserer Zeit, Kampf des Evangeliums, der nicht alles, was sich Evangelium nennt, ist Evangelium. 4 Vers 1, daher, das vierte Kapitel und diese Ermunterung, diese Ermahnung zum Feststehen der geliebten und ersehnten Brüder, die er Freude und Krone nennt, dieser Vers beginnt mit daher, bezieht sich also zurück auf das, was vorher gesagt ist und das will ich uns auch nicht vorenthalten heute Morgen. Denn da ist wieder mal ein Höhepunkt im Philipperbrief. 3, 20 und 21. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, stehet fest im Herrn, Geliebte. Warum sollen wir feststehen? Das ist kein bloßer moralischer Appell. Es gehört sich, dass wir feststehen. Sondern daher, weil du eine überragende Hoffnung hast. Da steht nämlich Philipper 3, 20 und 21, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Vorher spricht Paulus von denen, die auf das Irdische sinnen. Gibt es auch Fromme, die auf das Irdische sinnen? Gibt es auch Gläubige, bei denen der Herr ein Werk begonnen hat, die aber auf das Irdische sinnen? Bei denen dreht sich's nicht mehr um den wiederkommenden Christus, sondern wie können wir diese Welt verbessern? Da will man oftmals Verheißungen, die Gott für ein anderes Zeitalter bestimmt hat, die will man heute schon vorwegnehmen, nicht wahr? Was steht dann in Jesaja 2, 1 bis 4 über die Schwerter zu Pflugscharen? Wann ist denn das eigentlich dran? Das ist doch dran in dem Zeitalter, wo der Herr Jesus Christus als König und Messias thront und sein Reich aufgerichtet hat, von Jerusalem aus. Vorher die Welt zu verbessern, ist Illusion. Und wir wollen nicht Illusionen nachjagen. Das heißt nicht, dass nicht jeder an seinem Platz dem Frieden dienen soll. Friedensstifter, sagt der Herr Jesus sogar. Nicht nur so nach dem Motto, wenn du mich in Ruhe lässt, dann lasse ich dich auch in Ruhe, dann bin ich der friedlichste Mensch. Und wenn du nett zu mir bist, bin ich es auch. Friedensstifter, Friedensstifter. Aber ohne die Illusion, die Welt verbessern zu können in diesem Zeitalter. Also, daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, warum? Weil wir so eine wunderbare Hoffnung haben. Unser Bürgertum, Heimatrecht, Heimat ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Erniedrigung umgestalten wird, bis zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit gemäß der Gottesenergie, der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch das All sich unterzuordnen. Unser Heimatrecht ist in den Himmeln. Es gibt welche in unserer Mitte, da gehöre ich auch dazu, die sind in ihrem Leben schon viel herumgekommen, haben da 5 Jahre gewohnt, da 3 Jahre, da 10 Jahre, da 20 Jahre, da 2 Jahre, da 5 Jahre. Und wer schon in der Kindheit aus der Heimat wegkam, aus irgendwelchen Gründen, bei mir war es Tod der Mutter. Und wenn man den fragt, wo ist deine Heimat, dann kommt man so ins Stottern. Und das weiß ich eigentlich gar nicht. Geburtsmäßig flohte an der Weser, nach dem Aufwachsen eigentlich mehr im Rheinland. Aber auch im Vogelsberg, aber auch Karlsruhe, Stuttgart. Ja, da weiß man gar nicht so recht, da kommt man ins Stottern und meine Heimatgefühle, die muss ich dann auf 4, 5 Orte verteilen. Gleichmäßig geht manchen unter euch sicher auch so. Ist es nicht vielleicht sogar gut? Unsere eigentliche Heimat ist in den Himmeln. Das ist aber keine falsche Jenseitssehnsucht, wie man sie den Frommen oft vorwirft. Willi Schirmacher drückt sich manchmal sehr drastisch aus und er sagte, freu dich nicht so sehr auf den Himmel, da bist du bald wieder drunten. Denn der Herr Jesus Christus, der nimmt uns zwar hinauf, aber er will sich mit seiner Gemeinde wieder offenbaren. Und schon Anfang des Jahrhunderts schrieb Professor Ströter, der Seher Johannes im letzten Buch der Bibel, der sieht nicht, wie unsere Erde da himmelwärts schwebt, sondern was sieht er? Das neue Jerusalem kommt herunter auf die Erde. Und die Frommen sind so jenseitshungrig. Gott hat mit dieser Erde etwas vor. Und auch auf dieser alten Erde will der Herr Jesus sein Königreich aufrichten. Aber vom Himmel her, droben ist unsere Heimat. Und hier sind wir so etwas wie eine Ausländerkolonie. Das steckt auch in dem Wort Politeuma. Von dort erwarten wir Jesus Christus als Heiland. De Boer sagt mit Recht in der Wuppertaler Studienbibel, unser deutsches gemütvolles Wort Heiland trifft eigentlich nicht ganz den Sinn. Hier geht es um den Retterkönig. Römische Cäsaren nannten sich Soter, Retterkönig, Heilskönig, der dieser Welt das Heil bringt. Also nicht nur bitte ein Privatheiland. Sicher, der Herr Jesus ist das auch für jeden Einzelnen, aber bleiben wir nicht bei diesem Egoismus stehen. Er ist der Heilskönig für die Welt, der einzige, den es gibt. Und er wird unseren Leib der Erniedrigung, so kann man übersetzen, umgestalten, gleich zu werden, seinem Herrlichkeitsleibe. Und ich sage gerne, einer, der gerade im Sport als Sieger irgendwo durchs Ziel gelaufen ist, im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte, Langstreckenlauf oder Fußball oder Schwimmen oder was es ist, der wird nicht gerade sagen, ja, mein Körper ist ein Leib der Niedrigkeit, sondern der ist im Vollgefühl seiner körperlichen Kraft, Tüchtigkeit, Schönheit. Nein, der Körper ist ein Leib der Erniedrigung. Das merkt man besonders bei Alter, bei Älterwerden, bei Kranksein, aber auch schon bei Müdewerden. In all den Funktionen dieses Leibes. Und im Vollsinn werden wir es erst merken, wenn wir einmal den Unterschied kennenlernen, was das ist, Leib der Herrlichkeit. wo der Heilige Geist eine völlige Einheit bildet mit diesem Körper und kein Gegensatz und keine Spannung mehr da ist. Gott hat etwas mit uns vor, wandelt, kämpft, steht. Ja, Paulus sagt auch 3, Vers 12, jaget. Paulus selber befindet sich in einem Jagen, aber nicht nach der ewigen Seligkeit, sondern nach anderen Zielen, die Gott setzt. Wir haben also hier auch Imperative. Es ist nicht automatisch so, dass jeder sich gebrauchen lässt. Dabei gibt es auch Fehlentwicklungen und Versäumnisse. Wir haben hier im Philipperbrief Imperative. Und wem das noch nicht genügt, der schaue in den ersten Timotheusbrief hinein. Timotheus war ein etwas zögernder junger Mann. Das ist an sich kein Fehler, wenn einer schon jung im Glauben kommt und einen Dienst in der Gemeinde tut, dass er nicht sagt, Ärmel aufkrempeln, alle weg, jetzt komme ich. Sondern wenn man als junger Mann erstmal den Rat der Älteren auch hört. Aber dieser Timotheus war wohl etwas zu ängstlich und da hagelt es die Imperative auf diesen Timotheus, nicht wahr? Kämpfe, stehe, fliehe, jage, leide, predige. Imperative. Viele lassen sich, und das soll der letzte Gedanke sein, viele lassen sich leider nicht im Sinne Gottes gebrauchen. Warum nicht? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir ein paar notiert. Hochmut, Faulheit, Heilsegoismus, falsche Bescheidenheit, mangelnde Glaubenserwartung. Viele lassen sich nicht im vollen Sinne Gottes gebrauchen. Da ist der Hochmut. Ich erinnere nochmal an Philipper 2, 5 bis 11. Wie war das? Ging es da erst hinauf und dann hinab? Nein, es ging erst hinab und dann hinauf. Und das ist unserem Naturell so sehr entgegen. Paulus spricht in Philipper 3 weinend von Leuten, von denen er sagen muss, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Das müssen nicht einmal Leute sein, die Jesus ablehnen. Das können fromme Leute sein. Wenn das Weltmenschen wären, nur ganz Fernstehende, hätte er nicht wohl extra Tränen vergossen. Das ist ja in der Welt das Normale, aber dass es auch unter den Frommen das gibt, Feinde des Kreuzes. Wir wollen auf keinen Fall hinunter. Ich gehöre Jesus, aber ich will hinauf, aber ich will Karriere machen, fromme Karriere vielleicht. Ich will immer höher der Erste sein. Das ist eine große Not in der Gemeinde Gottes. Feinde des Kreuzes Christi, Feinde des Niedrigkeitsweges. Hochmut oder auch Faulheit. Paulus schreibt in Philipper 2, 12 und 13, dass wir gewisse Gottesenergien, die Gott uns anbietet, anwenden sollen. Daher, meine Geliebten, gleich wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, nicht schaffet, dass ihr selig werdet, sondern wirket aus eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch energievoll wirkt, sowohl das Wollen als auch das energievolle Wirken nach seinem Wohlgefallen. Ich kann über dieses oft missverstandene Wort jetzt keine lange Erklärung geben, will nur sagen, Gott reicht die Energien da, aber er vergewaltigt uns nicht. Diese Energien gilt es bewusst und willig anzuwenden, mit Furcht und Zittern, nicht vor der Hölle, sondern mit Furcht und Zittern, dass wir einmal mit leeren Händen dastehen und haben es versäumt, uns vom Herrn gebrauchen zu lassen in dem wunderbaren Bau des Leibes, der Gemeinde, um den es in der jetzigen Heilszeit geht. Also Hochmut, Faulheit, drittens Heilsegoismus. Da steht 2, Vers 21 im Philipperbrief, alles suchen das Ihrige, nicht das, was Jesu Christi ist. Das ist sehr traurig in der Gemeinde Gottes. Wenn es auch da nach der Melodie geht, jeder ist sich selbst der Nächste. Falsche Bescheidenheit, 4 Vers 1. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, weil das so ist, weil Gott so Großartiges tun will, schauen wir dieses Großartige an. Wer die hohen Ziele Gottes nicht kennt und nicht kennen will, kann sich auch von daher nicht motivieren lassen. Und ein letztes, 4 Vers 13. Mangelnde Glaubenserwartung. Erwarten wir doch etwas von dem Herrn, der uns errettet hat und der unser Retter und Vollender ist. In 4 Vers 13 steht das wunderbare Wort. Luther sagt, alles vermag ich in dem, der mich mächtig macht, Christus. In manchen Handschriften des griechischen Textes fehlt das Wort Christus, sinngemäß ist es natürlich richtig. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, Christus. Geh mal so durch den Tag. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das heißt nicht, dass wir allmächtig sind, aber dass für all die Aufgaben, für all das, was Gott von dir erwartet, er dir in Christo Jesu auch die Kräftigung darreicht. Paulus wusste etwas, von dieser Kraft seiner Auferstehung. Ihm war es ein Anliegen, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und dann erst und dann auch Gemeinschaft seiner Leiden. Vorher kommt aber die Kraft und vorher kommt der Herr selber. Ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Vielleicht kann Gott den einen oder anderen in unserer Mitte so weit führen, dass wir mit der Zeit dahin kommen, nicht nur zu sagen, Herr Jesus, dich will ich erkennen und die Kraft deiner Auferstehung, sondern sogar wie Paulus auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Der Herr schenke Gnade zu dieser tiefer Führung, der Herr schenke Gnade zu erkennen, Gott hat etwas mit mir vor und jedem von uns ist Gnade und Dienstgnade gegeben. Ich bin weit davon entfernt, mir einzubilden, die Brüder, die da vorn stehen, das sind wichtige Glieder am Leibe Christi und die anderen, das ist ja alles nicht so wichtig. Es könnte sein, dass ich einmal sehr wenig Ruhm habe. Warum? Weil ich da unten schon so viel habe. Da hat es doch vor zwei Tagen schon wieder getönt aus dem Munde unseres Bruders Emil Weber, der Heinz Schumacher, der bereitet wieder ein gutes neues Buch vor. Einmal heißt Roben, du hast deinen Lohn dahin, du hast deinen ganzen Ruhm schon dahin. Nun ja, das weiß der Herr. Jedenfalls, wir wollen doch Menschen sein, die sich gebrauchen lassen und da kann ein Dienst ganz im Verborgenen geschehen, gar nicht nach außen in Erscheinung treten, aber getan werden in Treue, dass du dich um einen einzelnen Menschen mühst und trotz vieler Enttäuschungen immer wieder mühst, dass wir einen ganz verborgenen Dienst tun, der Ermahnung des Hirtendienstes oder was es sei, und der Herr wird es überreichlich segnen. Lass dir die Gnadengabe zeigen, den Dienst, die Gabe und die Aufgabe, denn jeder von uns hat eine Aufgabe. Gott will uns gebrauchen. Amen.
Ich darf nur noch einmal daran erinnern, vielleicht zusammenfassen, was wir hören durften. Ihr werdet wieder Wurzel schlagen nach unten und Frucht bringen nach oben. Zuerst nach unten verwurzelt. Die Gemeinschaft seiner Leiden und alles, was Gott für uns bereitet hat, Wurzel schlagen nach unten, um dann Frucht bringen zu können nach oben. Und das geht alles sehr, das erste ganz im Verborgenen vor sich mit den Wurzelschlagen. Da sieht man nach oben und außen gar nichts. Und was dann nach oben wächst, ganz still und zuerst nur ein armseliges Keimblättchen, gelb, nichts. Dann kommt womöglich noch der Bauer mit der Walze darüber hinweg, nochmals zusammendrückt. Aber dann wächst es und bringt Frucht. Ich schließe mit dem Wort, dass ihr wachsend und fruchtbringend werdet in jedem guten Werk. Also nicht gute Werke leisten, sondern einfach in dem wieder eine Frucht erscheint, gewachsen ist, vollendet ist. Das sind lebendige, gute Werke Gottes. Soweit.
Lieber Vater, wir danken dir herzlich für diese Stunde. Und wir stehen unter dem Eindruck, dass wir unter einem offenen Himmel gestanden sind. Und sind bewegt, dass du auf diese Weise zu unseren Herzen gesprochen hast. Und zwar zu jedem Einzelnen. Und jetzt bitten wir dich herzlich um das gehorsame Herz, um die Bereitschaft beim jedem Einzelnen in seiner Lage nach unten zu wurzeln. Und danken, dass du die Verheißung gegeben hast, dass dann auch Frucht herauskommt. Und dann möchten wir alle das in unser Herz betend aufnehmen. Herr, gebrauche uns. Gebrauche uns. Und räume auch alles ernstlich hinweg. Lege es auf. Es sei kein Tropfen Blut, der nicht deinen Willen tut. Und so kannst du heute auch diesen Tag noch segnen auf allerlei Weise, auch wenn es schmerzlich wäre, aber wir lassen dich nicht, du segnest uns denn. Segne auch unsere Brüder, die sich mit Fleiß und Treue in der Stille vorbereitet haben auf diese Dienste, und begleite du sie in ihren weiteren Wegen, äußeren und inneren Berufungen. Amen.
Amen. Amen.